Ich grüße euch auch ganz herzlich. Ja, Christine hat gesagt im Gebet den nicht leichten Predigttext. Mal sehen. Nein, leicht ist er sicher nicht. Das ist der dritte Teil unserer Themenreihe, Begegnung mit Jesus. Und die Begegnung mit Jesu, mit Nikodemus oder umgekehrt, ist eine ungewöhnliche Begegnung auf jeden Fall. Aber ich möchte gar nicht viele Worte vorher drüber verlieren. Hören wir einfach direkt rein in diesen Text. Und der steht, wie schon genannt wurde, in Johannes, im Johannesevangelium Kapitel 3. Wer die Lutherbibel hier benutzt, der findet diesen Text auf Seite 112 im hinteren Teil der Bibel. Und Christine ist so nett und liest vom Platz aus. Ich denke mal, es ist ganz gut, wenn das Handmikro vielleicht die Hauptrolle übernimmt, wenn ihr das einstellen könnt in der Technik. Dankeschön.
Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist.
Dankeschön, die Verse 1 bis 8 zunächst mal. Ja, die Anmerkung, nicht ganz einfacher Text oder schwieriger Text, ist sicher begründet. An kaum einer Stelle in der Bibel ist mir so aufgefallen, wie verdichtet hier der Inhalt ist. Was für ein verdichteter Text. Das gibt es oft in der Bibel, aber hier ist mir besonders aufgefallen beim Nachlesen. Nikodemus gehört zu den Oberen der Juden, das heißt zum Hohen Rat, da ist man sich sicher, der so eine politische und religiöse Führungsrolle hat unter den Juden. Der bestand aus rund 70 Männern und Nikodemus war zudem Pharisäer. Was ihn auszeichnet oder was die Pharisäer auszeichnet, wie viele wahrscheinlich wissen, dass sie besonders kundig waren in der Tora, also im Gesetz des Mose, sich besonders gut ausgekannt haben und auch die Einhaltung sehr streng befolgen wollten. Nikodemus kommt in der Nacht, und zwar in einer Nacht, in der es sicher keine LED-Straßenlaternen gab, so wie bei uns seit einiger Zeit vor unserem Esszimmer, an die man sich gewöhnen muss und ein ganz neues Gefühl, die ein neues Gefühl erzeugen. Man kann bei uns im Esszimmer beinahe das Licht auslassen. Mitten in der Nacht könnte man sicher irgendein Buch dort lesen. Bei Nikodemus war das nicht so und es hat ihn vermutlich auch eher gefreut, dass das so war. Es gab höchstens Feuerschein und wenn er die Wahl dazu hatte, hat er sich auch keine Vollmondnacht ausgesucht für seinen Besuch, weil dieser Besuch streng geheim sein sollte. Am besten kann Jesus gar nicht genau sagen, wer ihn überhaupt besucht hat in dieser Nacht. Halte ich auch für realistisch. Man denke nur, wie wenig Licht so ein Feuer- oder Kerzenschein erzeugt. Warum so heimlich? Auch das lässt sich relativ leicht schließen. Seine Fallhöhe, wie es heutzutage heißt, war enorm groß. Einer der obersten der Juden, der oberen der Juden im Hohen Rat, ein Pharisäer, die Jesus strikt ablehnen und auch verfolgen, der begeht sowas wie Verrat, wenn er sich heimlich zu Jesus schleicht. Wenn das rauskommt, dann ist er aber richtig erledigt. Dann ist seine Karriere vorbei. Von ganz oben nach ganz unten. Dafür würden die Kollegen schon sorgen, die Pharisäer-Kollegen. Übertragen auf heute kann man sagen, wie wenn man als Berühmtheit jemanden vor den Augen der Weltöffentlichkeit eine Ohrfeige verpasst. Nach so einer Entgleisung ist man erstmal weg vom Fenster. Ich glaube, für 10 Jahre oder so. Nikodemus spricht Jesus an, und zwar, wenn ihr genau hingeschaut habt, mit Rabbi oder Meister. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, wenn ich das mal so bewerten darf. Dieser Pharisäer ist einer, der Jesus respektiert. Jesus, den Sohn des Zimmermanns, der ganz sicher kein offizieller Rabbi war, der als Lehrer Israels nur von dem anerkannt wird, der eben Jesus nachfolgt. Nikodemus gibt zudem sofort unumwunden zu, und das halte ich auch für bemerkenswert. Wir, sagt er da in Vers 2, wir wissen, du bist ein Lehrer. Also vielleicht weiß es der Hohe Rat, vielleicht wissen es die Pharisäer, die Gemeinschaft der Pharisäer. Wir wissen, du bist ein Lehrer, Gott ist mit dir. Und trotzdem ist Nikodemus der einzige von diesen hohen Würdenträgern im Judentum, der aus diesem Wissen Folgen ableitet, Folgen für sein Handeln. Er möchte mehr erfahren von diesem Mann, der, wie es in Vers 2 heißt, Zeichen tut, die niemand tun kann, außer Gott ist mit ihm. Das war jetzt mehr oder weniger Vermutung, die ich angestellt habe hinter diesen beiden Versen, weil Johannes dazu keine nähere Auskunft gibt. Anders wäre es vielleicht bei Autoren, mir sind spontan Dostojewski oder Tolstoi eingefallen, die für diese Vorgeschichte 300 Seiten oder so reserviert hätten, ja, mit allen Details, die man dazu wissen muss. Aber das alles ist gar nicht notwendig. Jesus zeigt es nämlich selber. Und es wirkt beinahe so, als würde Nikodemus diesen Gelehrten, diesen Oberen, gar nicht ausreden lassen und gleich zum Punkt kommen wollen. Das Verhalten soll manchmal auch in Familien vorkommen. Man lässt jemanden nicht ausreden, gibt auf eine gar nicht gestellte Frage schon eine Antwort, um dann sich schnell wieder mit Wichtigerem beschäftigen zu können. Kommt also gar nicht gut an, weil es immer so ein bisschen den Anschein hat, von oben herab zu urteilen oder beziehungsweise jemanden von oben herab zu behandeln. Aber Jesus wirkt auf mich so in diesem dritten Vers. Nikodemus hat nachweislich hier keine Frage gestellt. Dennoch holt Jesus ihn, und das ist vielleicht der Unterschied zu gewöhnlichen Familien, wo das vorkommt, Jesus scheint Nikodemus genau dort abzuholen, wo er steht. Denn Nikodemus lässt sich sofort auf das Gespräch ein. Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Neue Geburt, Reich Gottes sehen. Das ist die einzige Stelle, habe ich nachgelesen, Johannes, wo Reich Gottes überhaupt vorkommt. Jesus sagt, ohne eine neue Geburt geht es nicht. Und wenn Nikodemus nicht schon vorhin, wo bis das sein Wort abgeschnitten wurde, auf Normalmaß geschrumpft wurde durch Jesus, dann spätestens jetzt? Was er da antwortet, ist wie so ein Kind, wie ein Kind Jesu Aussage verstehen würde. Muss ich in meiner Mutter Schoß oder in meiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Eigentlich eine kindliche Vorstellung. Und Jesus erklärt ihm, wie das mit dem Neugeborenwerden funktioniert. Es geht nicht um den menschlichen Körper, der irgendwie in einen Jungbrunnen fällt, was heute vielleicht eine Wunschvorstellung vieler Menschen ist, die sich jung und fit halten wollen. Es geht um eine Neugeburt aus Wasser und Geist, eine geistliche Neugeburt. Die einzige Parallele zur natürlichen Geburt ist vielleicht, der Neugeborene kann nicht viel dazu beitragen. Warum ist das so? Diese Neugeburt geschieht durch Wasser. Und es gab viele Überlegungen, was das mit dem Wasser bedeutet. Es ist eine Möglichkeit, dass das Wasser das gleiche Wasser ist, was im darauffolgenden Kapitel diese Samariterin am Jakobsbrunnen erfährt von Jesus, das lebendige Wasser. Aber trotzdem, was ist dieses Wasser? Wasser kann bedeuten, und das ist eine Möglichkeit, dass es hier um Reinigung geht. Es ist gut möglich, dass Jesus hier auf Hesekiel 36 anspielt, Vers 25. Da spricht Gott, dass er Israel mit reinem Wasser von Unreinheit und von Götzen reinigen will. Und man kann es auch vielleicht übertragen auf das Zeichen der Taufe, wo man ins Wasser getaucht wird. Ursprünglich ein Ritual der Reinigung. Man muss auch neugeboren werden durch den Geist. Das heißt, eine geistliche Geburt muss passieren. Und in darauffolgenden Vers, also danach, in Vers 8, wird beschrieben, wie dieser Geist ist. Er wird als Wind beschrieben. Und der Wind selber, der ist unsichtbar für die Augen. Aber das Wirken des Windes, das kennt jeder. Das ist eine große Kraft, die Schiffe antreibt, Segelschiffe. Und weil wir nicht am Meer wohnen, können wir vielleicht auch uns an den letzten Sturm erinnern, was für eine gewaltige Kraft der hatte, erst vor wenigen Tagen. Das ist der Geist. Jeder, der vom Geist geboren ist, der erfährt eine Kraft, eine verändernde Kraft. Der Heilige Geist kommt in sein Leben. Äußerlich nicht sichtbar, aber sehr stark spürbar. Unterschiedliche Menschen haben Jesus aufgesucht und sind ihm begegnet. Oft waren es Kranke, die einfach im Jetzt Linderung erhalten wollten, dass ihre Augen aufgetan werden, dass sie von verschiedenen Krankheiten geheilt werden. Vergangenen Sonntag haben wir von Heinz gehört, wie Johannes nachfragen lässt mit seinen Jüngern, ob er, Jesus, derjenige sein soll, auf den sie warten sollen. Da geht es um eine Perspektive, die schon weit über so ein Einzelschicksal eines Kranken hinausgeht. Es geht darum, ob Jesus der Retter Israels ist, der Messias. Und heute Nikodemus. Er selbst fragt nicht, aber wir gehen davon aus, dass Jesus selber seine wichtigste Frage besser verstand, als Nikodemus sie formulieren konnte. Wie komme ich ins Reich Gottes? Wie werde ich gerecht vor Gott? Seine Vorstellung als Pharisäer war bis dahin, dass er vielleicht alle Gebote ganz strikt einhalten muss und seine also sein Volk mit ihm, damit das passieren kann, auch damit der Messias kommt. Es gibt so Ansichten, dass wenn alle Juden einen oder zwei Sabbate, alle Gebote einhalten, dann kommt der Messias. Aber sein Anliegen geht vielleicht noch eine Spur weiter als die, als das von Johannes dem Täufer. Es geht hier schon um das Reich Gottes, um die Ewigkeit. Das ist natürlich auch mit dem Messias verknüpft. Da haben Juden gar keine einheitliche Vorstellung. Es kommt sicherlich darin Gericht vor, daher auch das Klammern an die Gesetze. Es kommt Auferstehung vor am jüngsten Tag nach jüdischer Vorstellung. Ganz nebenbei bemerkt, deshalb dürfen auch keine jüdischen Friedhöfe umgewidmet werden, sondern einmal jüdischer Friedhof, dann immer Friedhof, weil diese Auferstehung am jüngsten Tag so geschehen soll, dass alle Toten zu Leben erweckt werden und eben wieder leben. Ja, und es kommt dann eben darauf an, dass man die Tora, das Gesetz, genau einhält, damit man bei dieser Auferstehung auch durch das Gericht kommt. Diese Begegnung mit Jesus muss also für den Nikodemus als recht revolutionär entpuppt haben. Seine wahrscheinliche Vorstellung von dem, wie das Reich Gottes ist oder wie die Zukunft ist, wird ziemlich auf den Kopf gestellt. Jesus öffnet ihm eine ganz große Wahrheit. Die könnte umgeschrieben etwa so lauten: Vergiss dein Kerbholz, was du da angesammelt hast. Vergiss dein Sündenregister. Vergiss deine Opferpraxis und die Last, diese Schwere deiner minutiösen Gesetzlichkeit, wo du alles haargenau einhalten musst. Ein Neuanfang ist möglich. Heute sagt man vielleicht zu so einem Neuanfang, ein Reset ist möglich. Du musst von Neuem geboren werden. Nicht dein vergänglicher Körper, sondern geistliche Neugeburt muss passieren aus Wasser und Geist, Reinigung und Kraft des Geistes. Eine unvergängliche Neugeburt. Und dann geht es im Text weiter. Und da liest Christine bitte nochmal, beziehungsweise nicht nochmal, sondern Vers 9 bis 21.
Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind.
Dankeschön. Wir sehen hier, wie Nikodemus immer noch ein bisschen auf dem Schlauch steht. Er versteht nicht, wie das passieren kann mit dieser Neugeburt. Wie ist das mit dem Wasser und dem Geist? Jesus tadelt ihn sogar in den Versen 10 bis 13. Und hier wird nochmal deutlich, Jesus ist eigentlich mehr hier schon als ein Rabbi, ein Lehrer Israels. Er redet hier an dieser Stelle in göttlicher Autorität. Er sagt wegweisende Dinge. Und der sonst so wichtige Nikodemus wird vollends zum Schüler. Und so zeigt ihm Jesus, wie das geschehen kann. Diese Neugeburt oder auch Wiedergeburt, wie es in Vers 14 dann auch heißt, heißt es nicht Wiedergeburt, sondern wie es in Vers 14 heißt, dazu muss der Menschensohn, also Jesus, erhöht werden. Da deutet Jesus seinen Tod am Kreuz an und er vergleicht es mit der Begebenheit mit der erhöhten Schlange, die die Israeliten bei der Wüstenwanderung anschauen mussten einmal, um nicht zu sterben. Das ist Jesu Erhöhung. Man kann es auch mit seiner Himmelfahrt verknüpfen. Das ist nicht so eindeutig festzulegen. Aber wir liegen sicherlich nicht falsch, wenn wir seine Kreuzigung da als Erklärung nehmen. Schau den Menschensohn an, wie damals die Israeliten die Schlange, und glaube an ihn. Das ist der Beitrag zur Neugeburt. Glaube an ihn, dann hast du das ewige Leben. Und zwar ohne Gericht. Und dieses Konzept des Gerichts, das war ja Nikodemus vertraut. Kein Gericht. Und in Vers 16, möglicherweise der berühmteste Vers der Bibel oder des Neuen Testaments, öffnet Nikodemus einen völlig neuen Horizont. Gott hat die Welt geliebt und seinen geliebten Sohn dafür hingegeben. Das gilt beides, die Liebe und die Hingabe Jesu, für alle Menschen und nicht mehr nur für Israel. Das war neu. Ewiges Leben, kein Gericht, wie es dann in den weiteren Versen heißt, für alle Menschen. Viele halten Johannes 3,16 für den wichtigsten Vers der Bibel und kennen ihn auswendig wie keinen zweiten. Kann es eine wichtigere Begegnung geben mit Jesus als eine, wo diese Wahrheit offengelegt wird? Gottes Heil ist für alle Menschen gedacht. Gottes Liebe gilt für alle Menschen. Dann aber die andere Seite, wer nicht glaubt, wer diesen Beitrag sozusagen nicht bringt, der ist schon gerichtet, wie es in Vers 18 steht, das gilt auch für alle Menschen. Warum? Weil Jesus, wie wir es gelesen haben, als Licht in die Welt gekommen ist, aber die Menschen lieber im Dunkeln blieben, weil ihre Werke böse waren. Oder anders gesagt, sie suchten die Begegnung mit Jesus nicht. Und suchen sie auch heute oft nicht. Es ist auch klar, das Licht offenbart Gutes wie Böses, alles. Im Licht wird alles deutlich. Und Letzteres, also Böses, will der Mensch eher vertuschen. Und interessant an dieser Stelle finde ich auch, dass es überhaupt gar keine Grautöne gibt, in der es überhaupt keine einfachen Antworten gibt. Unsere Welt ist ja voll davon, man kann das nicht so einfach sagen. Wer ist schuld? Jeder ist irgendwie ein bisschen schuld und auch nicht. Es gibt auch keine Kategorie, das ist ein guter Mensch gewesen. Ja? Der hat ein gutes Leben geführt. Diese Kategorie gibt es auch nicht. Es gibt niemanden, der diesen Glauben an Jesus nicht braucht. Es gibt nur Gericht ohne Jesus und kein Gericht, also ein Leben ohne Gericht mit Jesus, schwarz oder weiß. So einfach ist das. Die Dunkelheit, von der hier die Rede ist, ist heute immer noch da. Das Böse ist in der Welt und bedrängt uns vielfältig. Und diese Neu- oder Wiedergeburt ist auch nicht das Ende aller Dunkelheit. Es ist nicht das Ende des Leidens, ganz im Gegenteil. Es kann auch Anfang von Leiden sein. Aber, und das ist ein wichtiger Unterschied, wir haben, das ist beinahe ein zu profaner Ausdruck, wir haben ein Werkzeug gegen diese Dunkelheit. Egal in welcher Gestalt sie sich nähert, ob durch Leiden, durch Kälte jeglicher Art, wenn wir dauerhaft die Begegnung mit Jesus dem entgegenstellen, dann hat die Dunkelheit im Licht, ist das ja so üblich, keine Chance. Im Licht bleiben, in Jesus bleiben, in seiner Nähe bleiben, mit ihm in Kontakt stehen, im Gebet, in der Gemeinschaft mit ihm und mit seinen anderen Nachfolgern, mit seiner Gemeinde, im Lesen seines Wortes. Da hat Dunkelheit keine Chance. Sie kann bedrohen, bedrängen, aber sie hat letztlich keine Chance im Licht. Wir sind neugeboren aus Wasser und Geist und wir haben seinen Geist empfangen, der uns leitet und lehrt darin, auch im Licht zu sein. Apropos Dunkel nochmal, wir sind wieder bei Nikodemus, der im Schutze der Dunkelheit zu Jesus kam und diese Dunkelheit wahrscheinlich gar nicht so negativ empfunden hat. Man kann zu dieser Begegnung zusammenfassend sagen, er kam in doppeltem Sinn vom Dunkel zum Licht und wurde belohnt für diese zaghafte Kontaktaufnahme zu Jesus. Und die Begegnung mit ihm wurde von Jesus reich belohnt. Nikodemus wurde, kann man schon sagen, erleuchtet vom Licht. Ich weiß, erleuchtet hat so ein bisschen Geschmäckle heutzutage, also ein bisschen so einen esoterischen Touch, aber ich kaper das jetzt für uns, weil Jesus selber das Licht ist, das Nikodemus erleuchtet. Er bekommt dafür das gesamte Evangelium verdichtet gesagt in diesen wenigen Versen. Und diese Begegnung, das ist Wunderbare, weil Nikodemus einfach die Wahrheit gesehen hat, beziehungsweise er hat gesehen, wer Jesus ist, der Zeichen tut, und er hat daraus die Konsequenz gezogen, er muss zu Jesus gehen. Und Jesus sagt ihm den Weg zum ewigen Leben, das so vielen Menschen Wegweisung war und das ewige Leben tatsächlich beschert hat. Diese eine Begegnung, das ist wundervoll. Neugeburt aus Wasser und Geist, Reinigung durch Kraft Gottes, das ist das eine. Das geschieht durch den Glauben an den Sohn Gottes. Das genügt. Es sind keine wiederkehrenden, reinigenden Waschungen notwendig, keine Opfergaben. Der Glaube an Jesus genügt. Für denjenigen, der das tut, der glaubt, gibt es kein Gericht, sondern ewiges Leben, ob Jude oder Heide. Alle Menschen haben Zugang dazu. Und wenn man so will, für das weitere Leben, Jesus ist das Licht, an das man sich halten soll. Was für ein Wissensvorsprung, wenn ich das so sagen darf, den Nikodemus vor seinen Pharisäerkollegen jetzt bekommt. Es ist ein Vorsprung, der vom Volk Israel bis zum heutigen Tag nicht aufgeholt ist. Aber ich bin froh um Verse, zum Beispiel im Römerbrief, wo drin steht, dass auch Israel zu dieser Erkenntnis gelangen wird, dass Jesus derjenige ist, an den man glauben muss, dass er der Messias ist. Und für mich ist auch Nikodemus hier ein Vorbild, dass er, wie ich schon vorhin sagte, einfach nach der Wahrheit sucht, die ihm von Jesus nicht vorenthalten wurde. Ganz im Gegenteil. Geht ja auch irgendwie nett, wenn man selber die Wahrheit ist, wie Jesus das auch von sich selber sagt. Es zeigt sich an späteren Stellen, dass Nikodemus diese Begegnung ganz sicher in Erinnerung geblieben ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Er taucht noch zweimal im Johannesevangelium auf und das zweite Mal möchte ich kurz erwähnen, da bringt er bei Jesu Grablegung Myrrhe und Aloe zum Grab. Und daran erkennt man schon, Nikodemus wurde durch diese Begegnung verändert. Er, der Pharisäer, Mitglied des Hohen Rats, eine denkbar unwahrscheinliche Veränderung, aber sie ist, oder Entwicklung, aber sie ist passiert. Zuletzt die Frage, wo stehst du? Jesus wird auch dir die Wahrheit zeigen. Glaubst du an ihn? Hast du die reinigende Kraft des Glaubens erlebt, die Vergebung erlebt? Die Reinigung ist ja auch nichts anderes als die Vergebung. Die Kraft seines Geistes, das Leben als Neugeborener. Freu dich, wenn du das schon erlebt hast und dein Leben davon geprägt, gestaltet wird. Und wenn das noch nicht passiert ist, dann suche ihn auf, suche Jesus. Der Geist ist unsichtbar wie der Wind, aber du wirst die Kraft des Windes spüren, die Kraft des Geistes. Das wünsche ich jedem, der diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Und all denjenigen, die diese Erfahrung schon kennen, aber manchmal oder häufig oder täglich zu kämpfen haben, denen wünsche ich, dass diese Dunkelheit, in der wir immer noch leben, die uns umgibt, aber der wir was entgegensetzen können, nämlich Jesu Licht, ja, dass wir in der Begegnung mit Jesus, so wie Nikodemus, dass wir die immer suchen und dass wir dieser Dunkelheit einzig Jesus entgegensetzen und dass uns das jeden Tag bewusst ist. Und wenn du eines dieser Anliegen hast im Moment, dann komm doch gleich nach dem Gottesdienst hier nach vorne zum Treffpunkt Gebet, wo sicher jemand bereitsteht, zum Beispiel ich oder auch andere, um für eins dieser Anliegen zu beten. Amen.